ein paar nette Gegenstände auslegen, eine Bibel. Und vielleicht gibt es auch Gegenstände in meiner Wohnung, die etwas unpassend scheinen für diesen Anlass und ich lieber in den Keller räumen sollte. Wenn Jesus zu mir nach Hause kommt, was soll er dann sehen? Welches Bild soll er von mir haben? So eine schöne Kerze mit einem Vers, wäre doch auch was, kann man auch aufstellen. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das klingt doch gut. Und natürlich darf auch nicht fehlen meine Taufurkunde. Jesus soll ja wissen, dass ich getauft bin, wenn er zu mir kommt. Taufurkunde von Sven Martin Dammann, geboren am 22. Mai. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Am 5. September 2014. Das kann man doch mal auslegen, das kann Jesus doch mal mitbekommen. Oder auch nicht. Was würdest du tun, wenn Jesus sagt, ich möchte dein Gast sein, ich möchte zu dir kommen, an dem und den Tag komme ich vorbei, ich möchte mit dir zusammen essen. Mir wäre wichtig, wie gesagt, dass alles ordentlich ist. Ich würde mir viel Mühe geben, den Tisch zu decken, überlegen, wie kann das am besten aussehen, ja, so vielleicht oder doch so. Ich sitze hier, Jesus sitzt dort. Ja, die Macken geht ja gar nicht, da muss die Decke drüber. Wenn Jesus kommt, dann soll es ein Fest sein. Es soll etwas Besonderes sein. Er soll merken, dass es mir wichtig ist. Man macht sich Gedanken, was soll ich denn kochen? Was wäre angemessen? Ich beginne den Tisch zu decken. Es sind noch einige Stunden, aber ich möchte gut vorbereitet sein. Zur Vorspeise eine Suppe. Vielleicht ein paar Datteln, das wäre doch ganz, ganz passend. Jesus kommt ja auch aus dem Orient. Kann sich schon mal was nehmen am Anfang. Das sollte reichen, er kann es ja vermehren, wenn es ihm nicht reicht. Servietten dürfen nicht fehlen. Auch wenn er vermutlich nicht kleckert. Er macht ja nichts verkehrt. Wie sähe denn deine Vorbereitung aus, wenn Jesus zu Gast kommt? Wie würdest du diesen besonderen Abend vorbereiten? Was wäre dir wichtig in der Vorbereitung? Was soll stimmen? Auf was sollte man vorbereitet sein, wenn Jesus vorbeikommt? Mit diesem Brief hat es begonnen. Und jetzt rückt die Zeit näher, wenn Jesus kommt. Du guckst vielleicht nochmal, ob alles passt. Gehst nochmal die Wohnung ab, hast doch nichts vergessen. Und dann klingelt es. Er ist da. Ist das wirklich? Du gehst zur Tür, machst die Tür auf und da steht ein Mann. Und du weißt sofort, er ist es. Er sieht genauso aus, wie du ihn dir vorgestellt hast und trotzdem auch ganz anders. Und du hast ein Grinsen im Gesicht. Hey, Jesus ist da. Und er kommt rein. Er betritt deine Wohnung, deinen Lebensraum. Dort, wo du zu Hause bist. Dort, wo alles auch sagt, wer du bist, ein Stück weit. Und du lädst ihn ein, sagst, Jesus, setz dich doch hin. Habe einen Wein oder möchtest du lieber Wasser? Ja, Wasser reicht, sagt er. Und stell dir vor, wie du mit Jesus dort sitzt. Und du erzählst von dem, was dir alles gut gelungen ist in deinem Leben, von deiner Taufe, wo du dich zu ihm gestellt hast. Du sagst, wie du in der Gemeinde mitarbeitest, seit Jahren im Aufbau, bringst du dich ein, tust es gerne für deinen Herrn. Und Jesus sitzt dort und hört dir zu, während du mit ihm redest, während du sagst, was dir auf dem Herzen liegt. Und du beginnst immer mehr von deinen Vorzügen zu erzählen, was du dort geschafft hast, was dich auszeichnet, was du geleistet hast, worauf Jesus stolz sein kann bei dir. Schlussendlich kommst du auf das Anliegen, von dem Jesus beschrieben hat in seinem Brief. Jesus, du hast geschrieben, dass du mit mir ein Fest feiern möchtest. Ein Fest der Freiheit. Und du signalisierst ihm, dass du bereit bist, zu hören, was er sagen möchte. Du spielst Jesus den Ball zu, damit er jetzt diesen Abend weiterführt. Du hast alles vorbereitet, ihr sitzt an diesem Tisch, aber jetzt muss er irgendwie diesen Abend übernehmen und sagen, wohin er mit dir möchte. Und jetzt stell dir vor, Jesus sagt zu dir, erzähl mir deine Lebensgeschichte. Erzähl mir deine Lebensgeschichte. Ja, wo soll ich denn da anfangen? Meine Lebensgeschichte. Jesus ermutigt dich am besten am Anfang. Das würde wohl diesen Abend jetzt sprengen, das ist ein bisschen zu viel. Also ich habe jetzt ein bisschen Zeit genommen, alles vorbereitet, aber die ganze Lebensgeschichte, wann musst du denn da los, Jesus? Hast du überhaupt so viel Zeit für mich? Und dann dieser Blick von ihm. Dieser Blick, der dich verrät, er meint es ernst. Er möchte meine Lebensgeschichte hören. Jetzt wird dir doch etwas mulmig zumute. Du hast alles vorbereitet, alles auf Hochglanz gebracht, manche Dinge in den Keller verfrachtet, besondere Dinge ausgestellt. Und jetzt ist Jesus interessiert an deinem ganzen Leben. Er möchte deine ganze Geschichte hören. Und du fragst nochmal unglaublich nach, Jesus, wirklich alles? Ja, alles. Die Höhen und die Tiefen, die Sternstunden und die Abgründe deines Lebens. Ich möchte alles von dir hören, alles über dich wissen. Und du beginnst zaghaft. Wo würdest du anfangen? Was wäre dein Einstieg? Du redest. Du erzählst immer weiter, jede Station deines Lebens, die schweren Zeiten. Vielleicht dort, wo du in der Schule fertig gemacht wurdest von den Lehrern und den Schülern. Dort, wo du auf der Arbeit nicht klargekommen bist, als ein nahestehender Verwandter gestorben ist. Und du erzählst von deinem Scheitern. Und dir wird bewusst, dass du es nicht alleine schaffst. Dass du doch nicht so toll bist, wie du versucht hast darzustellen. Und dass da eine ganze Menge Mist in deinem Leben auch ans Tageslicht kommt, wenn du wirklich Jesus alles erzählst. Du erzählst und erzählst, irgendwann kommen dir die Tränen, weil du zerbrichst an diesem Schmerz, an deiner Vergangenheit, an deiner Geschichte, an deinen Fehlern, an deinen Versagen. Und eigentlich erwartest du, dass Jesus aufsteht. Dass Jesus aufsteht und geht. Denn das, was da alles in deinem Leben geschehen ist, du könntest es verstehen, wenn er geht. Aber Jesus bleibt sitzen. Jesus hört deine Geschichte. Jesus hört dein Versagen, deinen Zerbruch. Jesus bekommt den Blick hinter deine Fassade, aber er bleibt. Obwohl er wartet, dass er aufsteht und geht. Jesus hält tatsächlich den Zerbruch und das Scheitern deines Lebens aus. Er hält das aus. Er hält dich aus. Er hält mich aus. Mit all dem, was nicht so schön ist, womit ich mich nicht hervortun würde. Viele Stunden gehen vorüber. Es ist nach Mitternacht. Und du kommst so langsam ans Ende deiner Geschichte. Es gab traurige und fröhliche Momente. Dinge, die ihr feiern konntet. Und Dinge, die dich geschmerzt haben. Und am Ende dieses Abends schaut Jesus dich voller Liebe an und sagt dir zu: Jetzt kann das Fest der Freiheit beginnen. Wir haben uns dein Leben nochmal angeschaut. Wir sind die Stationen durchgegangen und ich halte es aus, dass du versagst. Ich halte es aus, Martin, dass du nicht perfekt bist, dass du deine Macken hast und Dinge, die dich von Gott trennen. Aber ich bleibe bei dir und ich möchte mit dir ein Fest der Freiheit feiern. Ich habe dich frei gemacht. Ich halte dich aus. Ich halte zu dir. Und dieser Abend war nicht dazu bestimmt, dich fortzuführen, sondern dafür, dass du das hinter dir lassen kannst. Dass wir zusammen feiern können und dass du nach vorne sehen kannst. Jesus verabschiedet sich. Und du merkst, dieser Abend war ganz anders, als du ihn dir vorgestellt hast. Du hättest diesen Abend anders gestaltet. Du wärst nicht auf diese Dinge eingegangen. Aber Jesus ist mit dir so eine Reise gegangen. Eine Reise in dein Leben. Und du hast gemerkt, es war heilsam. Das Fest der Freiheit. Jesus möchte, dass wir frei sind. Manchmal ist dafür notwendig, auf Dinge zu schauen, die uns gar nicht so gefallen. Jesus legt auch mal den Finger in die Wunde. Aber nicht, um uns runterzudrücken, fertig zu machen, sondern damit etwas Neues entstehen kann. Wir singen jetzt ein Lied und im Anschluss möchte ich nochmal auf diese Geschichte von Israel eingehen. Wie Israel in Ägypten versklavt ist, wie Gott Plagen schickt, damit der Pharao dieses Volk freilässt. Und am Ende wird es ganz dramatisch. Und das schauen wir uns gleich nochmal an nach dem Lied. Zwei Bilder begegnen uns in diesem Lied. Einmal heißt es, Jesus, der Löwe von Juda, sein Brüllen ist mächtig. Abraham hatte einen Sohn, Isaak. Isaak hatte einen Sohn, Jakob. Jakob hatte 12 Söhne und einer von diesen hieß Juda. Und wenn ihr mal nachlest, werdet ihr feststellen, dass der Juda ein ziemlich komischer Typ war, aber dass er sich auch entwickelt hat in seinem Leben. Und als Jakob, sein Vater, am Ende seines Lebens seine 12 Söhne zu sich ruft, um sie zu segnen, hat er einen besonderen Segen auch für Juda. Juda ist das Königsgeschlecht und Jesus entstammt diesem Geschlecht, Juda. Jesus ist unser König, Jesus ist mächtig und stark. Und Jesus wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und der Löwe ist das Bild für Stärke, für Macht und für Unkontrollierbarkeit. Und dann haben wir ein zweites Bild in diesem Lied. Und dieses Bild gefällt uns vielleicht gar nicht so gut. Manchmal hätten wir viel lieber Jesus als den brüllenden, mächtigen, starken Löwen, als ein schwaches und schuldiges Lamm. Ein Lamm, das geschlachtet wird für die Sünden der Welt. Und so ein Lamm, das ist überhaupt nicht unkontrollierbar. Ein Lamm ist den anderen ausgeliefert. Ein Lamm kann sich nicht wehren. Und das ist so spannend, diese Spannung, die da ist. Jesus, der Mächtige, der Löwe und Jesus, das Lamm, das unschuldige und wehrlose Lamm. Wir schauen noch mal rein in den aktuellen Text für heute. Der steht in 2. Mose Kapitel 12. Am letzten Sonntag hat Johanna darüber gepredigt, wie Gott sein Volk aus Ägypten retten möchte. Wir hatten dieses Bild des Käfigs, da waren Schlösser dran und Freiheit war nicht möglich. Und heute ist dieser Mensch, der in dem Käfig war, frei, er ist draußen. Und wie es dazu kam, davon wird uns in 2. Mose Kapitel 12 berichtet. 9 Plagen musste das Volk Ägypten über sich ergehen lassen. Und immer noch will der Pharao es nicht ziehen lassen. Und die 10. Plage wird jeden treffen von den Ägyptern und ist eine harte Plage. Alles Erstgeborene wird sterben. Und Gott sagt zu seinem Volk, ich möchte, dass sie etwas tut. Und das ist neu. Bei den anderen Plagen war es so, die ersten Plagen tragen noch Ägypter und Israeliten, dann nur noch die Ägypter. Und jetzt kommt noch etwas Neues dazu. Jetzt sollen die Israeliten nicht nur abwarten, sie sollen etwas tun, was ihren Glauben ausdrückt, was ihr Vertrauen zu Gott ausdrückt. Der Herr gab Mose und Aaron in Ägypten folgende Anweisungen. Von nun an soll dieser Monat der erste Monat des Jahres für euch sein. Das Jahr der Israeliten beginnt traditionell im Herbst nach der Ernte. Und jetzt soll dieser Monat, der gar nicht im Herbst liegt, sondern am Anfang des Jahres, der soll jetzt euer erster Monat sein. Weil mit diesem Monat wird eure Freilassung verbunden. In diesem Monat werde ich euch befreien und damit soll euer Beleben beginnen. Das soll nicht mittendrin kommen, sondern der Anfang von allem ist, dass ich euch befreie, dass ich euch heraushole aus Ägypten. Und ihr sollt an diesem Vorabend der Befreiung ein Fest feiern. Ihr sollt ein Lamm schlachten, ohne Fehler, männlich und nicht älter als ein Jahr alt. Dieses Lamm sollt ihr im Ganzen essen, es soll nichts überbleiben. Und jede Familie von den Israeliten soll dieses Fest feiern. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken des Hauses streichen, in dem sie essen. Sie sollen das Fleisch über dem Feuer braten, noch in derselben Nacht mit bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot essen. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig. Beim Essen solltet ihr für die Reise angezogen sein, eure Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile, denn es ist das Passa des Herrn. Und jetzt wird es heftig. In dieser Nacht will ich, euer Gott, durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. Hier wird das erste Mal von den Göttern der Ägypter gesprochen. Die werden vorher gar nicht erwähnt, die sind gar kein Thema. Und sie sind auch nichtig. Aber es wird nochmal deutlich, auch in dieser letzten Plage wird klar, wer der Herr ist, wer über allem steht. Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Die Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung bleiben für euch. Ein Volk, was versklavt ist, ein Volk, was nicht frei ist und wo der Gott sich dieses Volkes erbarmt, Jahwe, der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Der Gott sagt, ich führe euch raus. Ich führe euch in die Freiheit hinein. Ich habe euer Schreien, eure Sehnsucht nach Freiheit gehört. Und ich kämpfe um eure Freiheit. Ich kämpfe gegen den Pharao und all seine Götter und ich werde zeigen, dass ich stärker bin. Und jetzt erwarte ich etwas von euch. Dass ihr etwas tut an euren Häusern. An jedem Haus von euch an an jeden Türrahmen, sowohl an den Balken wie an den Außenstützen. Jetzt brauche ich einmal Hilfe. Sollt ihr das Blut des Lammes streichen, dass ihr schlachten sollt. Ihr sollt ein Fest feiern. Das ist ein Fest der Freiheit. Das ist am Vorabend eurer Freiheit. Morgen werde ich euch herausführen. In dieser Nacht wird eine letzte Plage über die Ägypter kommen. Und ich erwarte, dass ihr euch zu mir stellt. Dass ihr nicht nur abwartet. Wenn ich an euren Häusern vorüberziehe, dann werde ich an den Häusern vorbeigehen, wo das Blut des Lammes dran gestrichen ist. Und so nehmen die Israeliten das Lamm und sie schlachten es. Sie fangen das Blut auf und es bleibt nicht dabei, dass das Blut vergossen wird. Das Blut muss auch angewendet werden. Es reicht nicht, dass das Lamm stirbt. Sie sollen als Zeichen, dass sie zu diesem Gott gehören, dieses Blut an die Türrahmen, an die Pfosten und an den Balken streichen. Und sie weihen damit dieses Haus dem Herrn. Wir bekennen uns zu unserem Gott. Jahwe ist unser Gott. Jahwe wird uns befreien aus Israel und Jahwe wird uns verschonen, wenn er durch das Land zieht. Gott ist sehr wohl in der Lage zu wissen, in welchem Haus die Israeliten wohnen und in welchem Ägypter. Aber er wartet, dass sein Volk sich zu ihm stellt. Dass sie dieses Blut des Lammes in Anspruch nehmen für ihr Leben, für ihre Rettung. Und die Nacht kommt und keiner soll sein Haus verlassen. Alle sollen in diesem Lebensraum bleiben, dort, wo sie geschützt sind. Und in dieser Nacht sterben Menschen. Und Gott zieht an den Häusern vorbei und sagt, hier nicht. Dieses Blut verhindert das Gericht über euch Israeliten. Und im Neuen Testament wird dieses Bild, dieses Fest weitergeführt. Und dann heißt es auf einmal, Jesus ist das Passahlamm. Jetzt denken wir zurück an das Lied, das geschlachtet wurde für uns. Sein Blut befreit uns von der Schuld. Sein Blut verhindert, dass das göttliche Gericht uns trifft, weil es Jesus getroffen hat. Gott erwartet von seinem Volk Israel, dass es dieses Fest immer wieder feiert und dass sie sich dann erinnern, wer sie befreit hat und wer sie aus Ägypten herausgeführt hat. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Ihr sollt es in euer Gedächtnis mit hineinnehmen. Ihr sollt es euren Kindern weitersagen. Das ist total spannend, wie Gott dann nachher beschreibt, wie das weitergegeben werden soll. Wenn eure Kinder euch fragen, warum feiern wir dieses Fest? Dann sagt, was für einen Grund das hat. Feste sind wichtig, damit wir uns an etwas erinnern. Wir feiern Weihnachten, wir feiern Ostern, wir feiern Pfingsten, wir feiern Himmelfahrt. Und das hilft uns, nicht zu vergessen, was Gott für uns getan hat. Und so erwartet auch Gott von seinem Volk, dass sie sich immer wieder daran erinnern, wer sie befreit hat, wer sich als mächtig erwiesen hat. Wenn eure Kinder euch fragen werden, was bedeutet dieser Brauch, dann sollt ihr antworten, das ist ein Passahopfer für den Herrn, denn er ging in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüber. Als er die Ägypter sterben ließ, hat er unsere Familien verschont. Da knieten die Israeliten nieder und beten den Herrn an. In dieser Nacht begegnet uns beides, Gericht und Gnade. Die Ägypter werden gerichtet und die Israeliten erfahren Gnade. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann begegnet uns auch dort beides, Gnade und Gericht. Jesus stirbt am Kreuz, sein Blut wird vergossen, damit wir leben können. Ihn trifft das Gericht, ihn, den Erstgeborenen, den Eingeborenen, den einzigen Sohn Gottes, damit wir überleben, damit wir Gnade geschenkt bekommen. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an das, was Jesus getan hat. So wie die Israeliten sich an dieses Passahopfer erinnern, wie Gott sie befreit hat, wie sie feiern, dass sie frei sind, so erinnern wir uns auch daran, wenn wir Abendmahl feiern, dass Gott uns frei gemacht hat. Dass Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Dass allen Mist, den in unserem Leben gelaufen ist, dass er das getragen hat, damit wir frei sein können. Und so ist es nicht nur irgendeine Tradition, es ist die Basis für unseren Glauben. Ich möchte dazu einige Worte lesen, die Jesus selbst gesagt hat. Wir stehen im Lukas Kapitel 22 ab Vers 14. Lukas Kapitel 22 ab Vers 14. Jesus feiert genau dieses Passafest. Und die Jünger erinnern sich daran, wie Gott sein Volk befreit hat aus Ägypten. Und während sie so feiern, stiftet Jesus etwas Neues. Etwas, was sie bisher noch nicht kannten, was über dieses Passafest und deren Bedeutung hinausgeht. Als es soweit war, nahmen Jesus und die Jünger miteinander Platz an dem Tisch. Stellt euch das vor, wie ihr mit Jesus Platz am Tisch nimmt. Wir haben heute die Tische bewusst in die Reihen gestellt, um es vor Augen zu haben, diesen Tisch. Jetzt stellt euch vor, dass Jesus mit euch Platz nimmt, um euch zu begegnen. Und Jesus sagt, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er ein Brot, und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, tut das zur Erinnerung an mich. Jesus, das Lamm Gottes, das geschlachtet wird für uns. Und dessen Blut uns bewahrt vor dem göttlichen Gericht, wodurch wir frei sein können und mit Gott in einer Beziehung leben dürfen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du nicht nur der mächtige, brüllende Löwe bist, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde, sondern auch, dass du das unschuldige Lamm bist, dass sich uns Menschen ausliefert. Und Jesus, du bist den Weg ans Kreuz gegangen. Du hast dein Leben gegeben, dein Blut gegeben, damit wir leben können. Damit das Gericht Gottes, was uns treffen müsste, an dir vollzogen wird. Jesus, du kamst in Schwachheit in diese Welt. Du hast nicht deine Größe verherrlicht, du hast den Vater verherrlicht. Und du hast dein Leben hingegeben, damit ich leben kann. Und ich danke dir, dass du uns ein Erinnerungsmahl dafür gegeben hast, dass du es nicht vergessen lässt, dass wir auf dich angewiesen sind, Jesus. Und dass wir dein Blut brauchen, was unsere Schuld reinwäscht. Ich danke dir für den Saft, den wir haben, mit dem wir das bezeugen wollen. Wir können es nicht alleine schaffen. Wir sind auf den Sohn Gottes, Jesus Christus, angewiesen, der uns frei macht und der Herr in unserem Leben sein möchte. Und wir nehmen das Brot als Zeichen des Leibes, der gebrochen wurde, zerbrochen am Kreuz von Golgatha. Danke, Jesus. Amen. Wir haben jetzt eine Lobpreiszeit von 3 Liedern. Wir haben diese Tische aufgebaut und ihr könnt zu den Tischen gehen und zusammen Abendmahl feiern. Euch daran erinnern, was Jesus getan hat. Das Abendmahl ist für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Der sagt, Jesus ist der Herr in meinem Leben. Jesus ist mein Retter. Und ich möchte deutlich machen, dass das für mich gilt. So wie die Israeliten dieses Blut an die Türrahmen streichen, so können wir dadurch, dass wir am Abendmahl teilnehmen, verkünden, den Tod von Jesus Christus an unserer Stelle. Ihr habt da einfach jetzt Zeit, die nächsten Mal Lieder zu den Tischen zu gehen und mit Jesus, mit euren Geschwistern Jesus Christus, das zu feiern, was Jesus sich gewünscht hat.